Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Heute geht es um Verteilung und um die Frage, wofür wir Verteilung eigentlich brauchen. Sie bekommen Antworten auf die drei wichtigsten Fragen zum Thema Verteilung. Wofür brauchen wir Verteilung und gibt es Alternativen? Wie wähle ich die richtige Verteilung aus? Und warum sind Messwerte so oft nicht normal verteilt? Fangen wir mit der ersten Frage an. Wofür brauchen wir denn eigentlich Verteilung und gibt es da irgendwelche Alternativen? Verteilungen sind ein Stützgerüst. Die beschreiben über eine mathematische Funktion, wie die Messwerte aussehen und welche Eigenschaften sie haben. Und mit diesen Funktionen lassen sich viel einfacher Abschätzungen machen als ohne diese Funktion. Das heißt also, mit Verteilung kann ich zum Beispiel viel einfacher sagen, in welchem Bereich werden meine Messwerte liegen oder wie groß ist das Risiko, dass ein Messwert außerhalb der Toleranz ist. Insofern haben wir auch ein paar klassische Methoden, in denen immer wieder Verteilungen vorkommen. Das eine ist natürlich die Prozessfähigkeit. Wenn Sie da nochmal nachhören wollen, Folge 15, Folge 16, da geht's um das große Thema Prozessfähigkeiten. Was brauchen wir dafür? Wie funktioniert das? Und so weiter. Bei Qualitätsregelkarten sind Verteilungen auch wichtig, denn da geht's darum, aus den Messwerten zu beschreiben, wo ist denn der erwartete, der mittlere Wert und wo sind die Grenzen unserer Prozessdatenverteilung. Bei der Toleranzrechnung spielen Verteilungen auch eine große Rolle, denn auch hier versuchen wir, wenn wir mit einer Verteilung arbeiten, einen Bereich zu berechnen, in dem wir die meisten unserer Werte erwarten. Und wo wir auch mit Verteilungsauswahl zu tun haben, ist im Bereich Lebensdauer und Zuverlässigkeitsbewertung. Natürlich gibt es noch ein paar andere Sachen. Ganz allgemein zum Beispiel, wenn wir über Ursache-Wirkungsmodellierungen reden, also über die Regression, ANOVA, DOE, alles, was irgendwie mit es passiert etwas und am Ende kommt was raus, zu tun hat, dann brauchen wir zum Beispiel Verteilung und Verteilungsprüfung, wenn es um die Aussagekraft geht. Ja, wenn wir Residuen angucken. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was Residuen sind, völlig egal. Es geht einfach darum zu schauen, hat diese Ursache-Wirkungsbeziehung gut genug funktioniert. Und wo Verteilungen noch eine große Rolle spielen, ist immer dann, wenn wir Signifikanzaussagen oder Signifikanztests machen wollen. Und es ist ja so, dass wir nicht immer ganz klar eine Verteilung haben. Und insofern stellt sich natürlich die Frage, müssen wir denn immer eine haben oder gibt es auch Alternativen? Und ja, die gibt es. Das sind die sogenannten verteilungsfreien Verfahren. Die heißen auch nicht parametrisch. Eigentlich ja eine ganz gute Idee, denn dann kann man sich diese Verteilungsauswahl und Prüfung sparen. Allerdings gibt es das nur für bestimmte Anwendungsfälle. Das heißt, manche Sachen müssen wir mit Verteilung prüfen, andere Sachen können wir auch ohne machen. Ein Beispiel, wenn Sie zum Beispiel vergleichen wollen, die mittlere Lage von Messwerten. Sie haben zum Beispiel zwei Werkzeuge, die Sie verwenden und Sie wollen gucken, sind die Ergebnisse mit beiden Werkzeugen gleich. Dann machen Sie einen Test und vergleichen zum Beispiel den Mittelwert. Wenn Sie den Mittelwert vergleichen, ist das ein T-Test und dieser T-Test arbeitet mit der T-Verteilung. Das ist also ein parametrisches Verfahren, was eine Verteilung braucht und deswegen auch bestimmte Annahmen hat. Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ja, T-Verteilung, da müssen die Messwerte ja irgendwie so ein bisschen symmetrisch sein oder mindestens mal stabil, zentraler Grenzwertsatz. Das erzähle ich irgendwann mal in einer anderen Folge. Das kann ich hier für meine Messwerte so gar nicht annehmen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das alles passt. Dann könnten Sie zum Beispiel auch hingehen und Mediane vergleichen und nicht Mittelwerte. Medianvergleich, zum Beispiel mit dem Kruske-Wallis-Test. Das ist ein nicht parametrischer Test. Der hat also keine Vorgabe, dass die Messwerte aus einer bestimmten Verteilung stammen müssen. Sie können auch mit diesem Median-Test vergleichen, sind die Lage von Werkzeug 1 gleich der Lage von Werkzeug 2. Das heißt also, Sie vergleichen jetzt keine Mittelwerte, sondern Mediane. Die Idee dahinter, die Lage zu vergleichen, bleibt gleich. Es gibt eine ganz hervorragende Sammlung von nichtparametrischen Verfahren. Das Buch ist schon ein bisschen älter. Das ist aus dem letzten Jahrtausend von Herbert Bühning und Götz Trenkler und heißt Nichtparametrische statistische Methoden. Link dazu und die Beschreibung finden Sie in den Shownotes. In diesem Buch sind die wichtigsten nichtparametrischen Methoden zusammengestellt, erklärt mit Anwendungsbeispielen und so weiter. Wirklich schön nachvollziehbar und deswegen auch nach wie vor ein hervorragendes Buch, was nicht aus der Mode kommt. Gut, also wenn es solche verteilungsfreien Verfahren gibt, dann stellt sich ja die Frage, warum machen wir denn überhaupt mit Verteilung? Die Schwierigkeit ist, wenn wir nicht dieses Stützgerüst einer Verteilung haben, dann brauchen wir viele, 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 viele Messwerte, um die gleiche Aussagekraft zu haben in unseren Ergebnissen. Beispiele dafür haben wir zum Beispiel bei der Prozessfähigkeitsbewertung oder bei der Toleranzrechnung. Bei der Prozessfähigkeit in der Norm 22514, ISO-Norm, gibt es mittlerweile auch in Teilen auf Deutsch übersetzt. Da steht eben drin, Prozessfähigkeit, Sie brauchen eine Verteilung und wenn Sie keine Verteilung haben, mindestens 1000 Messwerte. Nun mag es Prozesse geben, wo man sagt, naja, egal, 1000 Messwerte, kein Problem, das kriegen wir in 3 Minuten hin. Und es gibt andere Prozesse, wo diese 1000 Messwerte völlig utopisch sind und niemals erreicht werden. Das heißt, also so generell zu sagen, uns sind Verteilungen egal, wir machen das einfach immer nicht parametrisch, ja, das wird eine schwierige Kiste. Bei der Toleranzrechnung ist es ähnlich. Auch da, wenn Sie einen großen Abdeckungsbereich absichern wollen, Sie wollen zum Beispiel, dass 99,9937% innerhalb Ihres Toleranzintervalls liegt, das entspricht einem CPK von 1,33, dann müssen Sie, wenn Sie ohne Verteilung arbeiten, auch ganz schön viele Messwerte haben, abhängig vom Konfidenzniveau und so weiter. Da gibt es noch ein paar Stellschrauben. Aber grundsätzlich gilt, um solche kleinen Bereiche, also diese ganz kleinen Randbereiche gut greifen zu können, brauchen Sie ohne Verteilung sehr, sehr viele Werte. Also ganz ohne Verteilung auszukommen, ist nicht wirklich praxisnah. Insofern stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie können wir denn jetzt die richtige Verteilung auswählen? Das ist sicherlich eine der häufigsten Fragen, wenn es um Prozessfähigkeitsbewertung geht und man irgendwann an den Punkt kommt zu sagen, okay, vielleicht ist nicht immer alles normal verteilt. Möglicherweise. Spoiler, in der Statistik und Datenanalyse, niemand geht davon aus, dass alles normal verteilt ist. Warum auch? Ja, wir haben natürlich eine Verteilung von Messwerten, die abhängig davon ist, was überhaupt aufgenommen wird. Es gibt attributive Prüfungen, also wo Sie nur schauen, passt, passt nicht, Licht an, Licht aus, gut, schlecht, ja, nein und so weiter. Das sind Sachen, die werden typischerweise über eine Binomialverteilung beschrieben. Wenn Sie die Anzahl Fehler oder Ereignisse zählen, dann sind Sie eher bei der Poisson-Verteilung. Und wenn Sie sich angucken, was es für Messwerte gibt, dann werden Sie feststellen, das ist ein riesengroßes Feld an möglichen Verteilungen. Sehr schön ist das Übersichtsbuch an der Stelle von Catherine Forbes, das heißt Statistical Distributions. Ja, das ist auf Englisch, wie so viele Fachbücher. Sie finden aber auch in der Wikipedia sehr viele Anwendungsbeispiele und Informationen zu den Verteilungen. Also was sind jetzt logische oder häufige Verteilungen, wenn wir Messwerte haben, wenn wir also variable Merkmale haben? Es gibt so ein paar Leitfragen, die ganz wichtig sind. Das erste ist ganz oft die Frage, gibt es irgendwo eine technische Grenze? Und liegt diese technische Grenze im 3S-Bereich? Der 3S-Bereich ist der Bereich Mittelwert plus minus 3-mal Standardabweichung. Das heißt, ich gucke mir meine Messwerte an, schaue mir an, wo ist der Mittelwert, kann plus minus 3-mal Standardabweichung rechnen, um diesen Mittelwert drumherum und stelle fest, meine technische Grenze ist da drin, dann muss ich mir einen Gedanken dazu machen. Wenn ich feststelle, die ist draußen, ist das erstmal nicht so wichtig. Ein ganz klassisches Beispiel für, wir haben eine technische Grenze, ist bei der Auswertung aber vermutlich nicht unbedingt ein Problem. Wenn Sie sich angucken, wie groß Menschen sind, also die Körpergröße, dann haben wir da sicherlich eine technische Grenze. Menschen haben eine gewisse Größe. Also selbst wenn sie sehr, sehr klein sind, sind sie ja nicht negativ groß, denn negative Größen funktionieren an der Stelle nicht. Das heißt also, wir haben ein nullbegrenztes Merkmal. Das ist die Frage, ist das für uns wichtig in der Auswertung? Und die Antwort ist, nee. Wenn wir im Schnitt eine Körpergröße von 1,70 Meter haben, wenn man so Männer, Frauen und alle Altersgruppen zusammenrechnet, dann ist die Standardabweichung nicht so groß, dass wir damit unter Null kommen, wenn wir dreimal Standardabweichung rechnen. Ja, also wenn wir einen Mittelwert von 170 haben, sagen wir eine Standardabweichung von 30. 3 mal 30 ist 90. 170 minus 90 ist 80. Das heißt also, die untere Grenze von unserem 3S-Bereich sind 80 Zentimeter. Das ist deutlich über Null. Bedeutet also, die technische Grenze ist für uns hier, für die Bewertung, nicht relevant. Wir können also diese technische Grenze ignorieren, obwohl sie tatsächlich natürlich vorhanden ist. Dieses Beispiel habe ich mir übrigens nicht selber ausgedacht, sondern das ist von Götz Trinkler, der das erzählt hat im Rahmen vom Fachbereich Statistik der Alumni-Veranstaltung, hat er gesagt, früher, also damals, als sie damit angefangen haben, Anfang der 70er Jahre, da haben die sich als Professoren und Professorinnen darüber unterhalten, ob man denn sagen kann, zum Beispiel die Körpergröße ist normal verteilt, wenn es eine technische Grenze gibt. Heute unterhalten sie sich über andere Dinge. Also wir haben eine technische Grenze im 3S-Bereich, bedeutet, wir müssen uns damit beschäftigen. Klassiker sind zum Beispiel nullbegrenzte Merkmale wie die Rauheit. Da wird dann gerne eine gestutzte Normalverteilung verwendet oder auch eine Betragsverteilung erster Art. Wenn wir zweidimensionale Abweichungen haben, zum Beispiel Position, eine bestimmte Position für eine Bohrung haben und ich gucke mir die Abweichungen an, mir ist egal, ob ich zu weit nach rechts oder links gegangen bin oder zu weit nach oben oder unten, ich schaue mir an, wie weit bin ich da insgesamt von weg, dann ist das eine zweidimensionale Abweichung, kann man gut mit einer Rayleigh-Verteilung beschreiben und die heißt auch Betragsverteilung zweiter Art. Es gibt so ein paar spezielle Messsituationen, in denen bestimmte Verteilungen genommen werden. Belastung und Beanspruchung, der ganze Bereich Lebensdauer und Zuverlässigkeit ist der Klassiker, die Weibull-Verteilung. Das heißt nicht, dass die immer da ist, sondern das heißt, meistens ist das ein ganz guter Ausgangspunkt. Bei Lautstärke, Partikelgrößenverteilung und Taktzeiten gerne mal eine Log-Normal-Verteilung und bei Wachstum und Sättigung klassischerweise eine logistische Verteilung. Und ansonsten, naja, es gibt noch einen ganzen Haufen mehr Verteilungen. Typischerweise ist es sonst die Normalverteilung. Wenn keine technische Grenze da ist, wenn es keine speziellen Messsituationen sind, dann ist der Klassiker die Normalverteilung erstmal als Arbeitshypothese anzunehmen. Das ist also ziemlich oft. Und es ist aber ganz oft so, dass die Messwerte gar nicht normal verteilt sind. Darauf gibt es im Allgemeinen zwei mögliche Antworten, warum es keine Normalverteilung in den Messwerten gibt, obwohl eigentlich schon die Normalverteilung die wahrscheinlichste Verteilung ist. Das erste ist, vielleicht habe ich doch eine Messsituation, die gar nicht dafür sorgt, dass ich was Normalverteiltes habe. Und das zweite, die Normalverteilung ist eine Verteilung, wenn meine Messwerte zufällig um einen mittleren Wert streuen. Das heißt, das ist eine symmetrische Verteilung und die hat genau einen Gipfel. Ganz allgemein entstehen Verteilungen übrigens immer nur dann, wenn wir zufällige Streuung haben. Die muss nicht immer symmetrisch sein, aber zufällig muss sie schon sein. Das heißt, keine deutlichen systematischen Veränderungen. In der Realität haben wir natürlich immer Veränderungen in unseren Prozessen oder Versuchen. Zum Beispiel dadurch, dass verschiedene Werkzeuge genommen werden oder verschiedene Materialien. Dadurch, dass es Chargenwechsel gibt, durch das Rüsten selber oder die Vorbereitung, durch Reparaturen. Vielleicht auch dadurch, dass unterschiedliche, aber natürlich baugleiche Maschinen verglichen werden. Oder dadurch, dass im Prozess, im Versuch Einstellungen verändert werden. Das hat meistens auch einen Effekt auf das, was hinten rauskommt. Denn ansonsten wird man ja die Einstellung nicht ändern. Die Frage ist immer, ist diese Veränderung deutlich? Also schlägt die sich auch wirklich so in die Zahlen durch, dass wir da eine Systematik drin haben? Wenn das so ist, dann wird das schwierig mit so einem einfachen Verteilungsmodell, denn so ein Verteilungsmodell geht immer davon aus, dass keine Systematik da ist. Wir prüfen das klassischerweise schon, wenn wir Daten bekommen, indem wir eine Plausibilitätsprüfung machen, die ja sowieso immer eine ganz gute Idee ist. Und in dieser Plausibilitätsprüfung geht es um zwei Sachen. Das eine ist Zeitreihendiagramm, also wie ist der Verlauf über die Zeit? Gibt es da irgendwelche Sprünge? Gibt es da Trends? Gibt es da andere Muster? Muster, also Systematiken. Und das andere ist, sich anzugucken, wie ist die Verteilung? Klassischerweise nehmen ganz viele Menschen dafür gerne ein Histogramm. Ich bevorzuge ein Einzelwertdiagramm, weil ich lieber jeden einzelnen Punkt sehen möchte. Am Ende des Tages spielt es keine Rolle, solange Sie Ihr Mittel haben, mit dem Sie gut arbeiten können. Wonach gucken wir da? Wir gucken danach, gibt es Gruppen oder mehr als einen Häufungspunkt? Denn diese ganzen Verteilungen haben tatsächlich genau einen Häufungspunkt und nicht 2, 3, 4, 5 verschiedene Gipfel. In der nächsten Folge geht es dann auch darum, wie prüfe ich denn jetzt eigentlich auf Verteilung? Also ich habe festgestellt in meiner Plausibilitätsprüfung, ja, es gibt nur einen Gipfel, das sieht auch soweit alles zufällig aus. Kann ich jetzt schon hingehen und sagen, naja, da sind die Messwerte wohl normal verteilt? Ja, ich wäre nicht so schnell dabei. Ich würde es vorher prüfen und wir gucken uns an, was gute und schlechte Methoden sind und warum es eine unglaublich schlechte Idee ist, die Verteilung automatisch aus den Daten auswählen zu lassen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Und eine Bitte habe ich noch an Sie. Bewerten Sie doch den Podcast bei Apple, bei Spotify. Geht das mittlerweile? Und ich freue mich über Ihre Bewertung und Ihre Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie mir auch gerne Ihre Fragen oder Anregungen an post@irgendwasmitdaten.io. Viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse wünsche ich Ihnen. Und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.